Nach Erhebungen der Bundeszentrale für politische Bildung erreichen Kultureinrichtungen lediglich 4,5% der eigentlich möglichen Nutzerinnen und Nutzer. So ist das auch in der klassischen Musik und das ist natürlich viel zu wenig. Wenn ich es richtig verstehe, dann betreibt der Musik- und Kulturwissenschaftler Martin Tröntle mit seinem Experiment letzte Woche im Berliner Pierre-Boulez-Saal und nächste Woche im Berliner Radialsystem Grundlagenforschung, also eine Art qualitative Konzertforschung am authentischen Ort, für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer verkabelt und befragt werden. Ich habe vor dieser Sendung mit Martin Tröntle gesprochen und ihn nach dem konkreten Ablauf dieses internationalen Forschungsprojektes nächste Woche im Radialsystem gefragt. Also, wer möchte, der kann sich beim Ticketkauf für die insgesamt 9 Konzerte zur Teilnahme am Experiment bereit erklären. Und dann, was passiert dann?
Wenn man sich beim Radialsystem dazu entschieden hat, als Testperson zu kommen, bekommt man eine Einladung und da muss man um 18.30 Uhr vor Ort sein. Da wird man in Empfang genommen, bekommt eine Besuchernummer und dann findet eine Eingangsbefragung statt und man legt einen Datenhandschuh an und einen Brustgurt und mit dem versehen geht man ins Konzert. Und wir haben da 9 Konzerte. Jedes Konzert ist anders. In jedem Konzert testen wir eine Hypothese. Also wie ist beispielsweise der Einfluss der Information auf den Abend oder der Einfluss der Dramaturgie und so weiter. Und dann kommt man wieder raus und diese Daten, die wir da dann gemessen haben, die analysieren wir dann. Und wir vergleichen dann nicht Sie mit allen anderen, sondern nur Sie mit sich selbst.
Okay, das mit dem Datenhandschuh und dem Brustgurt, das müssen Sie noch erklären. Was wird da gemessen zum Beispiel?
Genau, das ist sehr komplex. Wir haben jetzt 4 Jahre lang in diesem internationalen Forscherteam die Sachen entwickelt und integriert. In der Eingangsbefragung fragen wir verschiedene Sachen ab, was sie erwarten, soziodemografisches, Musikgeschmack und vieles andere. Und wenn sie ins Konzert gehen, dann messen wir unterschiedliche Dinge. Wir messen einerseits die Herzrate. Und da stellen wir fest, wo beispielsweise ihr Herz höher schlägt oder wo ihnen sozusagen das Herz stehen geblieben ist. Und diese umgangssprachlichen Dinge, die kann man auch tatsächlich physiologisch sehen. Wir messen auch die Hautleitfähigkeit. Das kennen Sie. Das ist sozusagen, wenn plötzlich Sie Angst haben und ein Hund hinter Ihnen bellt oder Sie erschrocken sind und Sie feuchte Hände kriegen und nervös werden. Das ist ein typischer Arousal-Marker. Den können wir auch messen. Und wir messen zum Beispiel auch, wenn Sie einen tiefen Seufzer machen beispielsweise oder ganz flach atmen. Diese Sachen messen wir auch. Wir messen aber auch über verschiedene Kamerasysteme ihre Gesichtsmuskeln. Jeder Mensch hat 28 Gesichtsmuskeln. Und zum Beispiel, wenn sie die Stirn hochziehen oder die Augenbrauen runzeln oder lächeln, das können wir automatisch auswerten. Und wir messen auch noch sozusagen die Bewegungsenergie, also wie stark sie sich bewegen und ob sie sich bewegen. Und viel interessanter ist dabei, ob sie sich synchronisieren mit anderen.
Ah, was ist mit dieser Synchronizität gemeint?
Sie kennen das vom Rockkonzert vielleicht, die Leute stehen da und schwenken das Feuerzeug, ne?
Ja.
Und man geht in der Masse auf und man lebt in der Musik mit und sozusagen diese Immersion in der Musik, die führt, das ist zumindest unsere Arbeitshypothese, zu einer erhöhten Synchronizität. Und jetzt haben wir diese 9 Konzerte und da können wir natürlich dann sehen, welches Konzertformat wirkt für wen wie. Das ist eigentlich die Grundfrage.
Also es geht im Prinzip um eine fast schon sekundengenaue oder minutengenaue Messung, wie wir
noch
auf
viel
bestimmten...
Genauer, noch viel genauer, 200 Mal pro Sekunde.
Ach du meine Güte, okay.
Wie das wir sind auf riesige Datenmengen. Wir bauen extra in dem Konzert sozusagen unsere eigene Cloud. Wir haben sozusagen ein Team aus Programmierern. Wir haben Software entwickelt jetzt in den letzten 3 Jahren. Immer wieder getestet, neue Algorithmen getestet. Also das ist das weltweit größte Projekt, das ästhetisches Erleben untersucht. Und das ist ein ganz tolles Team. Da ist das Max-Planck-Institut dabei für empirische Ästhetik, die Uni Dortmund, die Uni Bern, viele freie Programmierer. Wir natürlich als Zeppelin-Universität in Friedrichshafen haben den Lead dabei. Und es sind viele freie dabei. Und natürlich die Konzerthäuser, also das Radialsystem, Pierre-Boulez-Saal. Und natürlich ganz tolle Musiker, die an den Abenden zu erleben sind.
Nun geht es ja hier um eine Konzertforschung am authentischen Ort. Was ist denn das Besondere daran, bei einem Live-Konzert zu messen in der klassischen Musik? Also jetzt im Vergleich zu einer Aufnahme, wenn jemand zu Hause sitzt und sich seine Lieblings-CD, sein Lieblingsalbum anhört.
Das haben wir auch gemacht. Also wir haben auch ein Projekt gemacht, das heißt DCE, Digital Concert Experience. Da haben wir speziell uns überlegt, was passiert eigentlich in der Pandemie, wenn die Musik ins Netz abwandert oder die Kunst. Und da haben wir unterschiedliche Formate dann angeschaut, egal ob Virtual Reality Glasses oder ein länger Stream, ein kurzer Stream oder ein Stream mit bestimmten Einführungen oder eben wo man auch eine soziale Situation schafft etc. Aber da geht es eben um Streaming. Jetzt geht es tatsächlich um das Live-Erleben bei Experimental Concert Research. Und das Besondere daran ist, dass bisher größtenteils Ästhetikforschung hat nur im Labor stattgefunden. Und Sie kennen das vielleicht selbst, diesen Gänsehautmoment, diesen Moment, wo Sie wirklich tief drin waren oder wo Sie auch dachten, oh meine Güte, wann kann ich eigentlich hier rausgehen? Das kennen wir hier leider auch alle. Das haben Sie im Labor natürlich nicht. Oder wenn Sie jemand ins MRT schiebt und dann Ihnen Mozart vorspielt und jeder, der schon mal im MRT war, weiß, da drin ist eigentlich einfach immer furchtbar, egal was man dann hören würde. Und da sagen wir natürlich Ästhetik, das sind so feine kleine Dinge, die uns da bewegen. Das muss man, und das ist der Fachausdruck, ökologisch valide erheben. Das heißt, an dem Ort, an dem das sozusagen eh auch normal stattfindet, also im Konzerthaus oder im Radialsystem. Und deshalb gehen wir dahin und wir sind sehr dankbar, dass wir diese beiden Orte sozusagen in riesige Laboratorien verwandeln können. Und das ist natürlich auch ein Mammutprojekt.
Ein Mammutprojekt. Aber nochmal auf den Punkt gebracht, es geht also letztlich auch darum, wie bei einem Konzert der gesamte Raum zu einem Raum der Gemeinsamkeit wird. Ja, alle Zuhörerinnen und Zuhörer bilden einen sozialen Körper, auch wenn jeder individuell reagiert, aber es ist ein sozialer Körper. Und Sie untersuchen auch das Ritualhafte an den Konzerten, was ja gerade bei Konzerten der klassischen Musik sehr ausgeprägt ist.
Genau, das überlegen wir uns auch alles. Also beim Musikhören, Sie haben natürlich dieses individuelle, persönliche Erleben und Sie haben auch immer das Erleben von sich in der Gruppe. Ne? Und das ist total egal, ob Sie jetzt an Jazzkonzert, Rockkonzert, Popkonzert oder Klassik denken. Sie sind ja immer in einer Gruppe da. Sie hören das ja nicht alleine mit Ihren iPods oder wie auch immer. Und all das spielt natürlich zusammen. Sie haben vielleicht diese Interaktion mit der Bühne, die da stattfindet. Sie haben eine bestimmte Inszenierung. Der Raum wirkt auf Sie. Deshalb testen wir zwei verschiedene Räume, also Boulez-Saal und Radialsystem. Genau dieselben Musiker, genau dasselbe Programm, aber zwei verschiedene Räume. Wie wirkt das dann eigentlich? Welchen Einfluss hat der Raum? Ist auch interessant, wenn jemand einen neuen Konzertraum bauen will. Ne? Ja. Dann messen wir beispielsweise ein jüngeres Ensemble. Die sind ganz tolle. Noch junge Leute und natürlich ein altes Profi-Ensemble. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen den beiden und wie werden diese Unterschiede von dem Publikum wahrgenommen? Aber es gibt nicht nur das Publikum, sondern eben wahrscheinlich ganz unterschiedliche Publikumssegmente, die unterschiedlich dann angesprochen werden können.
Ja, nur Herr Tröntle, geht es ja, glaube ich, jedenfalls langfristig in dieser ganzen Untersuchung, seit 4 Jahren sind Sie schon dabei, haben Sie eben erzählt, langfristig geht es doch um die Frage, wie Konzerte der klassischen Musik interessanter werden können, reizvoller werden können für Menschen, die sich bis jetzt nicht dafür begeistern, damit wir auch mal wegkommen von den 4,5%, die wir nur erreichen. Ist das richtig? Also geht es um diese Langfristigkeit?
Es geht um Verschiedenes. Also in dem Projekt sind Soziologen, Psychologen, Musikwissenschaftler etc. Und die haben verschiedene Forschungsfragen. Die einen interessieren sich tatsächlich im Rahmen der Grundlagenforschung, was ist überhaupt ästhetisches Erleben und was bedeutet es, gemeinsam Musik zu hören? Und dann natürlich ganz praktisch für Musiker oder auch Konzertveranstalter, aber auch für Kulturmanager, wie könnten eigentlich, ich sage immer, diese Kultur vom Konzert, wie kann die im 21. Jahrhundert weiter attraktiv gehalten werden?
Und, haben Sie eine Idee dazu?
Ich mag keine Selbstwerbung machen, aber ich habe ein Buch geschrieben, genau zu Nichtbesucherforschung, vorletztes Jahr.
Ja.
Und da gibt es natürlich viele Ideen dazu, aber jetzt mit diesem großen Forschungsprojekt und mit diesen vielen Daten, die wir da haben, da werden wir sicherlich sehr, sehr viele Antworten finden und die stellen wir dann auch sehr gerne allen Praktikerinnen und Praktikern zur Verfügung. Ja.
Wir können es jetzt hier an dieser Stelle nicht vertiefen, aber Ihr Buch, Herr Tröntle, über die Nichtbesucherforschung 2019 erschien sehr, sehr spannend, habe ich reingeguckt. 58% der Bevölkerung gehen nie in Theater, Oper, Konzert. Warum eigentlich? Da führen Sie etliche Gründe dafür auf, warum das so ist oder warum das so sein könnte, kann ich nur empfehlen. Aber kommen wir mal zurück zu dem aktuellen Experiment. Ich habe ja immer noch die Hoffnung, dass Sie mir etwas von konkreten Handlungsempfehlungen für die Kulturinstitutionen an die Hand geben können. Also wie zum Beispiel Konzertveranstalter, die Konzerte attraktiver machen könnten.
Wir haben so ein Vorprojekt geführt. 2009 wurde es durchgeführt, bis 2016 haben wir das ausgewertet. Das heißt Emotion Mapping Museum Experience. Das findet sich auch alles auf der Webseite. Und die Auswertung dauert sehr lange. Da ging es tatsächlich darum, sozusagen, was erleben Menschen im Kunstmuseum, wie und warum wie erlebt war es. Und wir hatten viele Hypothesen und wir müssen auch sagen, dass einige von denen einfach scheinbar nicht wahr sind. Dass auch manches, was man in der Universität lernt und was Professoren sozusagen immer an ihre Studierenden weitergeben und die es dann wieder weitergeben, schlicht und ergreifend nicht haltbar ist, wenn man es empirisch testet. Und deshalb wage ich mich sehr ungern aus dem Fenster, bevor wir nicht wirklich die Daten analysiert haben.
Okay, war ja ein Versuch wert, ne?
Gerne.
Herr Tröntle, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch, für den Einblick in diesen langen, langen Forschungsprozess, der natürlich auch durch die Corona-Pandemie stark behindert wurde. Herr Tröntle, ich danke Ihnen für das Gespräch.
Und ich danke Ihnen für das Gespräch und kommen Sie und gerne auch alle Zuhörerinnen und Zuhörer zu den Experimenten. Es lohnt sich.
Sagt der Musik- und Kulturwissenschaftler Martin Tröntle zu der internationalen Forschungs- und Experimentreihe. Letzte Woche Pierre Boulez-Saal, ab nächste Woche, ab Donnerstag im Berliner Radialsystem. Und wenn Sie möchten, können Sie Teil dieses Experiments sein. Beim Ticketkauf können Sie entscheiden, ob Sie da mitmachen möchten oder nicht. Es werden übrigens, das nur so als kleiner Hinweis, für jedes Konzert werden etwa 100 bis 150 Teilnehmerinnen und Teilnehmer benötigt. Pünktchen, Pünktchen.